Darf man lachen, worüber eigentlich zu weinen wäre? Darf man die Shoah in eine Komödie einbetten? Georges Tabori hat diese Fragen mit Ja beantwortet und ein Theaterstück geschrieben. Der Titel Mein Kampf. Ja, ihre Assoziationen an der Stelle sind Gold. Richtig bestückt ist Taboris Werk mit tiefstem Schmerz, mit philosophischer Weisheit und eben mit schier unerschütterlichem jüdischen Humor. Um ihn den Theatermacher Georges Tabori nochmal einzuordnen. Er ist den Nazis entkommen, ist in die USA emigriert. In den 1970er Jahren kehrte er nach Europa zurück und wurde zur Theaterlegende durch eben seine absurd komischen Stücke. 1987 sorgte Mein Kampf für viel Wirbel und jetzt hat die Intendantin des Hans-Otto-Theaters das Stück inszeniert, Bettina Jahnke. Gestern war Premiere, Frank Dietschreit war da. Erstmal guten Morgen, Frank.
Guten Morgen.
Bitteschön, ein Massenmörder und ein Buch, das Rassismus und Judenhass propagiert und jetzt wird es zu einem grotesken Bühnenspektakel. Wie geht denn das und darf man das? Was sagst denn du?
Das geht und das darf man und vor allen Dingen Tabori darf das. Er darf eben reale Abgründe in surreale Fantasien verwandeln und es quasi mit Karlauern, mit bösen Karlauern vorführen, wie dünn das Eis der Zivilisation ist und wie leicht der Mensch, wie leicht wir alle verführbar sind. Der politische Humor wird quasi zur Waffe im Überlebenskampf und Tabori, du hast es angedeutet, darf das schon deshalb, weil ja seine Familie im Holocaust umgekommen ist, darf er sich wirklich über die Blödheit der Menschen lustig machen, die der Propaganda des Teufels ja aufsitzen und immer meinen, man könnte dem vielleicht noch irgendwie mit Beschwichtigung beikommen oder mit Vernunft oder vielleicht sogar mit Kunst. Nein, er darf sich lustig machen und das dann auch Mein Kampf nennen. Das ist ein Akt der Befreiung für Tabori. Und eigentlich auch für uns Zuschauer. Er zeigt uns eben, wie schlimm das ist und wie schnell das geht, wenn ein sozial deklassierter, größenwahnsinniger Möchtegern-Künstler, den keine Kunstakademie irgendwie haben will, sich dann in die Politik verirrt und diesem Wahnsinn niemand Einhalt gebietet. Auch und leider schon gar nicht Schlomo Herzl, der Buchhändler, der diesen jungen Hitler in einem Wiener Männerasyl kennenlernt und der Hitler, dieser junge Mensch, schlottert vor Kälte und Schlomo leiht ihm seinen Mantel und umsorgt ihn mit väterlicher Fürsorge wirklich und sorgt fast noch dafür, dass aus diesem Brausekopf später ein Massenmörder wird.
Dann heißt ja Schlomo auch, ja, der Jude auch noch Schlomo Herzl. Das steckt ja auch schon da drin. Wie muss man sich dieses Aufeinandertreffen der beiden vorstellen?
Na, da sind eben kuriose Figuren, agieren da in so einer Scheinwelt ja letztlich. Schlomo Herzl ist jetzt auch so eine Art satirischer Doppelgänger von Theodor Herzl, immerhin Vater des modernen Zionismus und Mitbegründer von Israel. Und der liefert sich jetzt hier absurde Wortduelle mit Lobkowitz, einem jüdischen Koch, der sich für Gott hält in einer gewissen sanften Verrücktheit. Und Schlomo Herzl, der verhökert als Buchhändler die Bibel genauso gut wie pornografische Schriften, ist ihm völlig egal. Und er schreibt nebenbei an einer Autobiografie und die nennt er eben Mein Kampf. Und das würde Hitler, das interessiert ihn. Den Titel möchte er auch gerne haben für seine Zwecke und seine Bücher. Aber bevor Hitler dann wirklich zum Massenmörder und Fanatiker wird, ist er vor allem erstmal ein Muttersöhnchen, der sich bei Schlomo anschleimt, sich an seine Brust wirft und sich bei ihm ausheult, wenn er wieder mal nicht aufgenommen wird von der Akademie oder wenn das liebe Gretchen, ein stolzes, blondes Mädchen, ihn abweist. Und Schlomo rettet dann auch noch seinen Schützling vor dem Tod einer lasterhaften Frau, die die Männer zum Tanz auffordert und sie zu Tode küsst. Für Hitler ist für sie so ein Würgeengel und Naturtalent, aber dann ist eben irgendwann auch Schluss mit lustig.
Du hast es ja schon genannt, ein groteskes Treiben, ein surreales Treiben. Welchen Zugriff hat denn da die Regisseurin, Bettina Jahnke?
Ja, sie bleibt wirklich ziemlich nah am originalen Text, streicht so ein paar Randfiguren und historische Hinweise und literarische Verweise, die man heute auch nicht mehr so gut entschlüsseln kann und lange erklären müsste. Aber die Welt steht eben Kopf und das ist bei ihr genauso gestern wie heute. Also die Bühne ist so schräg ins Publikum, so eine Schräge, auf der immer alles ganz kippelig ist. Die Menschen geraten aus der Balance und müssen sich sehr anstrengen, nicht umzukippen. Und auch die Rollen, die Geschlechter purzeln wirklich wild durcheinander. Christine Mutwill spielt so einen androgynen, frauenhaften Hitler-Typus, so ein kleines Kind, so ein
ADHS heißt das.
So ein Zappel-Philipp, der ganz schnell außer Kontrolle gerät und aggressiv wird und sozusagen seine antisemitischen Gemeinplätze hier so absondert und wie Sonderangebote im Grunde. Das ist so ein Schnösel, der von sich selbst verliebt und seiner Rhetorik selbst verliebt, das rollende R immer spricht und zu einer Karikatur der Karikatur im Grunde wirkt. Und Franziska Melzer, die ist so mit ganz dicken Stoffballen unterlegt und ist so eine Art Wonneproppen, wird sie der Erotik und lehrt jetzt diesem sexuell verklemmten Hitler wirklich das Fürchten. Und Henning Strüppe ist kein tänzelnder Tod, sondern im Grunde ja so ein Buchhalter des Todes, der sich jetzt den Hitler greift und mit ihm die Welt vernichten will. Und Joachim Berger, ja, der muss als Schlomo Herze ganz schön viel ertragen und dann auch erleben, wie dieser Brausekopf zum Massenmörder wird, über seinen Kopf Kübel von Kot ausschüttet und sich über ihn lustig macht, und weil der einfach nicht erkennen will, was für eine Natter der da an seiner Brust zum Täter geformt hat.
Natter an seiner Brust. Rechtspopulismus, Antisemitismus, Judenhass, das sind die Worte der Stunde. Leider immer wieder, muss man sagen, kann der Theaterabend denn behilflich sein, dem was entgegenzusetzen?
Ich finde ja, sie versucht es auf jeden Fall. Also Taboris grelle Farce, das ist ja mehr so eine Überlebenstherapie für ihn gewesen, wird hier wirklich zu einem Lehrstück darüber, wie schnell das funktionieren kann, wenn niemand einen Brandstifter irgendwie mal Einhalt gebietet. Und man immer glaubt, man müsste liebevoll und verständnisvoll sein, statt das Ganze mal wirkungsvoll zu bekämpfen. Also um uns diesen Abgrund zu zeigen, in dem wir ja auch irgendwie stehen im Moment, schraubt sie den Humor auch ganz schön runter. Sie unterlegt diese Groteske mit wirklich Beklemmung und Ernsthaftigkeit. Das Lachen hat hier immer was ganz, ganz Verzweifeltes. Und die ausgelassene Zeit der Blödelei ist wirklich vorbei. Und das tut dann auch weh. Man schleicht ziemlich benommen aus dem Theater.